Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Sina.
Und ich bin Jan.
Ja, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht. Dabei geht es darum, erreichbar zu sein, während wir auf Reisen sind. Wir sprechen nämlich über Telefonie und Internet in Nordamerika. Reisen.
Ja, und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Meine Sichtweise darauf hat sich doch irgendwie in den letzten 10 Jahren oder so massiv verändert. Am Anfang hätte ich immer gesagt, es ist überbewertet, braucht kein Mensch. Jetzt würde ich es tatsächlich gar nicht mehr ohne machen wollen.
Meinst du direkt jetzt ohne Internet oder einen anderen Vertrag? Oder?
Ja, das ist denn die Frage. Am Anfang habe ich immer gesagt, oh, ganz ehrlich, wer so in Hotels geht oder in Airbnbs, logischerweise irgendwo muss man ja schlafen, also nicht campt irgendwie. Und selbst auf Campgrounds häufig gibt es ja irgendwie WLAN. Das reicht. Man kann sich Offline-Maps runterladen und damit ist dem Ganzen irgendwie Genüge getan. Und es stimmt vielleicht auch für so, ich sag mal, fürs rudimentäre Zurechtfinden auf Reisen. Aber was ich doch ganz, ganz viel mache, ist, unterwegs Sachen zu recherchieren. Diese Bequemlichkeit, aus dem Auto heraus irgendwas nachzuschlagen, sei es das nächste Restaurant, die nächste Tankstelle, wo gibt es etwas Bestimmtes zu sehen, was ist der Eintritt oder so. Diese Bequemlichkeit würde ich nicht mehr missen wollen.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich hatte da auch auf meiner letzten Reise durch die Westküste der USA schon öfter mal kein Netz.
Ja, wie war dann quasi dein Vorgehen? Du hattest einfach nur dein normales Handy oder hast du dir was eine SIM-Karte gekauft oder hattest du nur WLAN oder was wolltest du eigentlich machen?
Also ich habe tatsächlich mein Handy ganz normal mitgenommen mit meinem Vertrag, den ich auch hier in Deutschland habe und habe vorher eine Option hinzugebucht.
Also ein Roaming-Ding quasi.
Travel Week, glaube ich, weil ich war 2 Wochen unterwegs und habe ich das zweimal halt abgeschlossen praktisch und hatte den Vertrag wie hier in Deutschland zu nutzen.
Ja.
Also genau das Gleiche vor Ort. Bin dann halt in ein kanadisches und US-amerikanisches Netz, je nachdem, wo ich eben war, natürlich reingefallen. Habe aber da auch merken müssen, dass es ab und zu Schwachstellen kommt und ich trotzdem nicht die Verfügbarkeit habe, die ich bräuchte, um, ja, wie du schon sagst, spontan mal eben kurz was nachschauen zu können.
Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil aus Deutschland kennst du das mehr oder weniger, es ist fast egal, welches Netz du hast. Ob nun, ich sag mal, die Großen waren ja immer Vodafone oder T-Mobile, ich weiß nicht, oder O2, weiß gar nicht, ob es die alle noch so gibt und ob sie mittlerweile anders heißen. Aber wenn du bei einem dieser 3 warst, hast du eigentlich deutschlandweit Netzabdeckung, irgendwie zumindest so. Ne? Das ist in den USA grundlegend anders und in Kanada erst recht. Da kommt es wirklich sehr darauf an, in welcher Region man unterwegs ist, welchen Anbieter man da nehmen sollte oder haben sollte. Und dann kann es eben auch einfach sein, dass du mit deinem Anbieter, für mich war immer T-Mobile im Südwesten der USA ein gutes Beispiel, in vielen Bereichen der USA haben die eine super Abdeckung, im Südwesten an vielen Orten, wo ich war, komplett tote Hose, also nichts. Und dann brauche ich da eben auch nichts. Das hat sich ein bisschen gewandelt jetzt über die letzte Zeit mit dem 5G, was irgendwie eine höhere Reichweite hat und so, ist das ein bisschen besser verfügbar geworden. Aber grundsätzlich würde ich jedem raten, der sich auf ein bestimmtes Netz verlassen möchte, vorher mal die Coverage Maps sich anzugucken. Das ist tatsächlich was ich im Internet leicht recherchieren kann, wenn ich eben eingebe, nehmen wir ein amerikanisches Beispiel, AT&T Coverage Map, dann sehe ich eine Karte der USA und sehe, wo die welches Netz verfügbar haben. Und das stimmt dann auch, weil das relativ in Echtzeit ist. Und das geht halt für alle anderen Anbieter auch. Und in Kanada logischerweise genauso.
Ja, wo ich da immer so struggle ist mit dem Punkt, ich will meine SIM-Karte irgendwie einfach nicht tauschen. Ich habe immer das Gefühl, dann sind meine Sachen weg. Ich weiß auch nicht, warum hier meine Kontakte und WhatsApp und so. Habe ich immer Angst, dass ich das dann nicht,
Und das Thema ist ja auch ein bisschen komplexer geworden, da hast du schon recht. Ne? Früher hat man eine SIM-Karte, die ging rein, die ging raus. Man kriegt mit der SIM-Karte eine Nummer und alles war irgendwie gut. Du hattest das in der Hand, hinter wieder eine andere SIM-Karte reinzulegen und dann war alles wieder so wie vorher. was mich beim Roaming immer so ein bisschen störte, ist, dass ich vorher nicht weiß, klar kann ich das auch recherchieren, mit welchem Partner, in welches Partnernetz komme ich denn am Ende? Also ich weiß nicht, ob du vorher, ich weiß nicht, was für ein Netz du in Deutschland hast und ob du vorher wusstest, in welches Netz du in den USA und in Kanada kommst.
Bei mir stand auf jeden Fall AT&T.
Ja.
In Kanada hatte ich, glaube ich, Rogers. Ja, Rogers ja, hatte genau. Ich in Toronto.
Ja. Mhm. So, und das ist tatsächlich was, wo ich überrascht war. Teilweise war noch nicht mal so, dass ich hatte früher in Deutschland einen T-Mobile-Vertrag, dann hatte ich in den USA aber nicht T-Mobile zum Roaming. Also es war ganz wild manchmal, wo ich mir denke, ich verstehe das gar nicht, warum das denn so ist. Auch das hängt was mit der Verfügbarkeit und natürlich mit den Verträgen ab, die auch wenn sie selbes Branding und selbes globale Marke vielleicht haben, einfach unterschiedliche Konditionen und ja, Verträge miteinander haben. Das ist definitiv was, wo man vorher dann noch irgendwie gucken müsste, wenn man sich auf das Roaming verlassen möchte. Weißt du, was das gekostet hat für dich die Woche noch so bummelig?
Ja, das waren, glaube ich, 20
Euro. Und das ist schon ein wirklich fairer Kurs, muss man sagen. Ne?
Das war total in Ordnung. Ja. Also ich bin bei Vodafone und da gibt es halt diese Red-Tarif-Option. Ja. Ne? Ja. Das war das Paket World. Ich könnte mal kurz nehmen. Nee, ich weiß gerade nicht, ob ich mich da einloggen kann.
Nee, ist also alles okay. Mir ging es nur so um so einen 20 Euro groben Richtschuss, sage ich mal. Aber
es war absolut okay.
Ja. Weil du hast recht, also natürlich, ich hatte, wie gesagt, T-Mobile, da war das, vielleicht ist es mittlerweile auch billiger, da war das immer teuer, wenn ich in die USA wollte. Und dann müsste man natürlich noch überlegen, zur Vollständigkeit gehört natürlich, geht es ums Internet oder geht es um Telefonie oder SMS? Das sind ja irgendwie verschiedene Punkte, zumindest Telefonie und SMS häufig zusammen und Surfen nochmal irgendwas anderes. Ich brauchte immer möglichst viel Surfen. Und da war bei T-Mobile, war für mich immer schwierig mit der T-Mobile World Option oder wie das denn hieß, weil dann häufig mit 5 Gigabyte oder so schon das aufgebraucht war. Und dann hält das nur für eine Woche und ich brauche eigentlich 3 oder so. Und da bin ich immer besser gefahren, mir eine SIM-Karte vor Ort zu kaufen. Am Anfang war das so, dass ich mir die SIM-Karten in Deutschland vorbestellt habe. Es gibt also verschiedene Dienstleister, die eben amerikanische SIM-Karten oder auch kanadische SIM-Karten nach Deutschland schicken. Also deutsche Firmen, die kaufen die einfach großzügig ein in den USA, sagen wir mal im Walmart im Tausenderpack oder sowas und verschicken die dann in Deutschland an die Leute, die sich da angemeldet haben. Und dann zahlt man natürlich irgendwie ein bisschen mehr, als wenn man es vor Ort im Laden kauft, aber es hält sich irgendwie in Grenzen. Und das habe ich meistens gemacht, weil es dann einfach ist, du brichst die SIM-Karte raus, legst sie ins Handy, aktivierst das Handy oder aktivierst die SIM-Karte und bist dann, sobald du landest, irgendwie mit Internet versorgt.
Ja, das ist auch eine sehr gute Option. Ich glaube, das würde ich auch machen, wenn ich jetzt nicht bei Vodafone wäre. Also weil Vodafone, ich hatte halt auch vorher T-Mobile.
Ja.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht mit diesen, teilweise drosseln die das Ganze ja dann. Wenn du diese Gigabyte dann verbraucht hast, dann drosseln sie das auf so eine Geschwindigkeit, die dir gar nichts mehr bringt.
Nee, genau, damit kannst du eigentlich gar nichts mehr machen.
Danach kannst du nicht mehr googeln und gar nichts.
Genau.
Und ja, also das Gute bei mir war halt wirklich, ich konnte meinen Tarif so benutzen, wie ich ihn hier benutze. Ja. Und das sind schon bei den Vodafone-Tarifen teilweise sehr hohe Gigabyte-Zahlen. Ja, ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich 30 Gigabyte oder so.
Ja, kein normaler Mensch verbraucht das, muss man auch ehrlich sein. Ne?
Genau, genau. Ja. Dort tatsächlich habe ich das ansatzweise verbraucht,
weil
es
du weniger im WLAN bist.
Weil es sich trotzdem auch häufig mehrfach einwählen muss, weil man dann doch ja auch mal bei abgelegeneren Strecken nicht direkt das Netz hat.
Genau.
Aber aber sonst finde ich die Option sehr gut, wenn man sich dann tatsächlich im Voraus eine andere Karte besorgt.
Jetzt, wenn du sagst, was es so bei Vodafone gekostet hat, circa, würde ich schon sagen, das ist grundsätzlich teurer, sich eine SIM zu kaufen. Ich habe jetzt mal geguckt vorher, so bei AT&T und T-Mobile ist es so, dass du so, ich sag mal, zwischen 25 und 30 Dollar pro Monat zahlen musst. Und dann hast du auch nur 5 bis 8. Bei T-Mobile, glaube ich, 10 Gigabyte. Mit 10 Gigabyte könnte ich mir schon vorstellen, über 3 Wochen Urlaub zu kommen. 5 ist immer so, dass das eigentlich nie wirklich gut gereicht hat. Zumindest nicht, wenn du dich nicht einschränken möchtest. Also Spotify nutzt wie zu Hause im Auto oder sowas, ne? Ohne das alles runterzuladen vorher. Google Maps, ohne das vorher runterzuladen. Und dann noch zwischendurch surfen und vielleicht mal ein Video gucken bei YouTube oder bei Netflix oder sowas, wenn das Hotel WLAN zu schlecht ist. Wie gesagt, das sind Luxusprobleme am Ende, wenn man ehrlich ist, ne? Aber tatsächlich für so ein unbegrenztes Prepaid-Angebot von AT&T zahlst du, glaube ich, so um die $50 im Monat. Dafür ja, gut, hast du dann Unlimited 5G Internet. So.
Ja, das finde ich aber auch schon sehr wertvoll, weil also man unterschätzt es halt wirklich. Ich dachte auch, ich komme total gut klar mit meinem Handy und so. Aber dann ist es ja auch oft so, dass die Mietwagen gar nicht unbedingt immer ein Navi drin haben.
Genau.
Also so, und das ist dann der Knackpunkt, weil
Und wenn ja, dann hat es eben kein angebundenes Verkehrsgedöns, sodass ich nicht weiß, ist die Straße jetzt wirklich frei oder befahrbar oder so.
Genau, und dann stehst du da und kannst vielleicht gerade nicht mal kurz gucken, wie die Route ist. Und ich brauche die sowieso die ganze Zeit laufen. Ich kann mir das nicht einmal anschauen und weiß das dann so. Ja, dementsprechend ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da auf Nummer sicher geht.
Ja. Und um ehrlich zu sein, machen es dann am Ende irgendwie $50 wahrscheinlich auch nicht aus irgendwie. Oder die 20, 30 Differenz, die es denn sind für so. Wobei, wenn du sagst, du musstest pro Woche 20 zahlen, wäre ich bei 3 Wochen Urlaub auch bei 60 Euro. Dann würde ich sagen, dann bin ich mit einem Monat mit knapp über 50 für eine gekaufte SIM am Ende sogar ein bisschen billiger sogar dabei rausgekommen, weil das natürlich nicht der Preis pro Woche ist. Also insofern würde ich sagen, ist es immer noch eine Option. Wichtig ist aber natürlich vorher zu gucken, ob die Handys das können oder nicht. Also beim iPhone-Nutzer müssen sich da jetzt keine Gedanken machen, aber wenn du eben kein iPhone hast, kann es durchaus sein, dass dein Telefon gerade bei den etwas preiswerteren Android-Geräten, dass die eben nicht, früher hat man gesagt, tribandfähig sind. Also es gibt bestimmte Frequenzbänder, die in den USA und Kanada genutzt werden, aber eben nicht in Europa. Und da müsste man eben drauf gucken, gibt es aber auch Listen im Internet und so Suchmaschinen, wo man dann seinen Handytyp eingeben muss, keine Ahnung, Samsung A irgendwas oder so, und dann sagt er dir hinterher, ob das geeignet ist dafür oder nicht.
Ja, das sollte man wirklich beachten, sonst erlebt man dann noch eine böse Überraschung oder so.
Ich kenne einige, denen das passiert ist, ne? Die einfach gesagt haben, du hast doch gesagt, kauf dir eine SIM-Karte, alles ist gut, und ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Leute eben kein iPhone haben, weil das so, also nicht, dass man iPhone haben muss am Ende, aber ich wusste nicht, dass es bei den Samsung oder bei den Android-Geräten irgendwie anders sein kann. Dass die, also bei den Hochpreisigen ist es auch nicht so, die sind auch grundsätzlich immer sehr, 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 sehr fähig, aber gerade bei den Mittel- und Niedrigpreisigen ist es tatsächlich so, dass die da eben häufig regionsspezifisch ausgeliefert werden und die dann eben nicht, wenn ich das in Deutschland gekauft habe, nicht in der Lage sind, in den USA oder in Kanada ins Netz zu gehen.
Ja, da kommt man ja auch schon gar nicht mehr mit.
Nee,
das gar nicht im Vorfeld wissen.
Das ist definitiv was, aber wenn man das mal googelt, so funktioniert mein Handy in den USA oder in Kanada, dann gibt es so viele Suchmaschinen, wo du einfach nur den Typ einträgst und dann kriegst du da die Antwort drauf, ohne dass du selber irgendwie im Kleingedruckten deiner Bedienungsanleitung suchen musst, auf wie viel Megahertz denn da jetzt irgendwas funkt im Telefon. Ich weiß nicht, wie das bei deinem Telefon ist, aber ich habe jetzt Ich habe im letzten Jahr so ein neues Handy bekommen und hatte das erste Mal die Situation, dass ich gar keine physische SIM-Karte mehr ins Handy bekommen kann. Es gibt keinen Slot mehr für eine SIM-Karte und stand dann da und dachte, was mache ich denn jetzt so? Also es war am Ende einfacher, als ich gedacht hätte, aber dieses Thema eSIM ist natürlich sehr groß geworden in den letzten 3-4 Jahren oder so, und die meisten oder viele Hersteller haben tatsächlich keine physische SIM-Karte mehr, sondern eben nur noch eine eSIM-Fähigkeit.
Ich habe auch die eSIM.
Ja. Und dann macht es halt auch, super. Das macht es ja irgendwie dann noch leichter am Ende, ne?
Ich glaube, ich könnte auch 2 SIM-Karten benutzen.
Genau, das ist bei eSIM, wie gesagt, auch da hätte ich gesagt, weiß der Hersteller mehr als ich im Zweifelsfall. Aber bei den meisten wird es so sein, dass die mehrere eSIMs speichern können. Und du kannst dann, nachdem die einmal aktiviert ist, quasi auswählen, welche du gerade nutzt sozusagen im Telefon. Und das ist natürlich doch schon sehr, sehr einfach. Und das Aktivieren von der eSIM, wie gesagt, wenn ich jetzt in den USA oder in Kanada lande, gehe in Walmart und kaufe mir irgendeine Prepaid-Karte, T-Mobile, AT&T, und aktiviere die, ist da ja eine Anleitung bei hinten, wo drauf steht, wie ich das machen soll, auch als eSIM, und dann ist die einfach im Handy aktiviert. was denn irgendwie, ich sag mal, deine Bedenken, dass denn die Daten weg sind und so, finde ich, das ist nochmal was anderes, wenn du weißt, die andere bleibt ja auf dem Telefon gespeichert.
Ja, genau, absolut. Ich weiß zwar trotzdem nicht, wie das ist bei WhatsApp, gerade der Spezialfall, weil du ja mal mit deiner Nummer guckst.
Ja, WhatsApp, also wenn du eine neue SIM-Karte ins Handy legst, ob nun elektronisch oder physisch, und du machst WhatsApp auf, dann sagt WhatsApp, wir haben festgestellt, du hast eine neue Nummer. Möchtest du die neue Nummer benutzen oder möchtest du von deiner alten weiterschreiben? Und dann kannst du tatsächlich die alte weiter benutzen.
Okay, das ist praktisch.
Ja. So, also das ist tatsächlich auch das, wo ich mir am meisten Gedanken immer drüber gemacht habe, aber das war doch sehr, sehr einfach. Und dann, wenn ich die reguläre eSIM oder reguläre SIM-Karte wieder reinmache, hat er hinterher einfach wieder zurückgewechselt und alles war gut. Vielleicht sehen die Leute dann irgendwie, dass ich von einer anderen Nummer schreibe, das weiß ich nicht, aber alle Chats, alle Gruppen und so weiter, die blieben alle bestehen, weil er mich eben vorher gefragt hat, ob ich das irgendwie auf das Neue überführen möchte oder nicht.
Das klingt ja schon mal sehr gut. Das ist auch wichtig zu wissen jetzt, bevor ich wieder rüberfliege.
Ja, ja. Ja, ja, also das, wie gesagt, ich habe mir da am Anfang auch wenig Gedanken drüber gemacht, weil ich einfach auf dieses Internet angewiesen war und dann nicht noch ein zweites Handy mitschleppen wollte, logischerweise. Und da, ja, bin ich dann einfach ganz gut mitgefahren. Und ich würde mir wahrscheinlich jetzt, es kommt so ein bisschen auf an, also mit den eSIMs, es gibt ja auch so, auch da gibt es ja Dienstleister in Deutschland, Eralo oder so, glaube ich, ist einer der bekanntesten, wo du so eSIMs vorab kaufen und aktivieren kannst. Ich habe das noch nie selbst gemacht, gerade mit diesem speziellen Anbieter. Ich habe aber von vielen Leuten gehört, dass sie am Ende mit der Geschwindigkeit des Internets nicht so zufrieden waren. Das mag dann an der Location gelegen haben und eben an dem jeweiligen Partner, Roaming-Partner, über den das quasi abgewickelt wird. Ähnlich wie das bei dir dann vielleicht auch der Fall war. Wo ich dann sagen würde, ich habe das mal hochgerechnet eben, dass es auch, wenn ich das jetzt auf 3 Wochen Urlaub und ich sag mal irgendwas über 10 Gigabyte Surfvolumen rechne, am Ende gar nicht viel billiger war, als wenn ich in den Supermarkt gehen würde und mir halt eine Karte von einem der großen Netzbetreiber besorgen würde, eine Prepaid-Karte. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass ich in dem Moment, wenn ich aus dem Flugzeug steige, schon am Flugplatz Internet habe. Wenn ich mir die erst vor Ort kaufe, muss ich natürlich erstmal in den Laden kommen. Das ist sicherlich, und ich muss erstmal den Weg zum Hotel finden und so weiter. Also das ist in der Tat, wenn man nicht wirklich gut vorbereitet ist und das jetzt nicht so ist wie in Las Vegas, so du weißt, mein Hotel ist am Strip, ich falle aus dem Flughafen raus und bin gefühlt auf dem Strip, ist das an vielen Orten ja tatsächlich ein Ding, wie navigiere ich dahin, wie finde ich denn den nächsten Supermarkt, und da hat man natürlich schon einen Vorteil, wenn man die Karte vorab in Deutschland kauft und aktiviert, weil man dann eben gleich lossurfen kann.
Das stimmt.
Und das Thema haben wir in der Folge, glaube ich, in der letzten Staffel drüber gesprochen, Einreise und Mobile Passport Control, MPC, wo du vor Ort ja nochmal ein Foto machen musst, quasi während der Reise, und hochladen musst. Klar kannst du im Flughafen WLAN haben, aber es kann auch einfach mal sein, dass es nicht funktioniert, weil es überlastet ist. Das habe ich gerade am Flughafen häufig, dass er dann immer sagt, irgendwie unable to join, also ich komme also nicht rein ins Netzwerk, weil einfach zu viele Leute drin sind und das Netz einfach überlastet ist.
Okay, ja, die Meldung hatte ich auch noch nicht, aber das ist auch gut zu wissen.
Ja.
Also, ja, also ich überlege mir definitiv auch, ob ich das mal probiere.
Ja.
Mit einer anderen SIM-Karte, ja, doch schon. Weil gerade auch wirklich für die Nationalparks, da mache ich mir dann halt immer Gedanken, das hatte ich jetzt ganz, ganz doll, dass ich, also es ist ja sowieso so, dass man da weniger Empfang hat, das ist ja kein Geheimnis.
Und häufig auch einfach gar nicht, ne, muss man auch, gehört einfach dazu. Es gibt dann einfach viel, gerade in Kanada, wie gesagt, in den USA auch, aber Kanada ist ja irgendwie noch größer und noch abgelegener. Da hatte ich teilweise 3-4 Tage kein Internet.
Genau, und das ist aber was ich echt nicht im Kopf hatte. Aus irgendeinem Grund habe ich mir da letztes Jahr keinen Kopf drüber gemacht, dass es ja sein könnte. Ne? Und dann bist du da halt und dann wissen die Leute zu Hause nicht, was los ist. Und das ist natürlich sehr übel. Also am besten dann immer sagen, vorher dann vorab, ja.
Genau, es kann jetzt sein, dass ich mich nicht melde. Ja.
Naja. Ja. Aber das ist natürlich.
Und wenn ich nach 5 Tagen nicht zurück bin, bin ich vom Bären gefressen. So, ne?
Ja, man weiß ja immer nicht, ne?
Ja. Das ist für mich wirklich ein relevantes Thema, weil ich ja viel so, auch hier viel abseits unterwegs bin, auch quasi zu Hause irgendwie. Wenn man da erreichbar sein möchte, gibt es eben verschiedene satellitengestützte Kommunikationsdienstleister, die man nutzen kann. Das bekannteste ist von Garmin, gibt es so kleinen Würfel, mit denen man so Nachrichten verschicken kann, die gehen dann eben über Satellit und dann kannst du immer den Leuten sagen, mir geht's gut, ist alles okay oder ich brauche Hilfe oder so. Das kann man sicherlich machen, das kostet dann halt nochmal eine Gebühr extra, ne, für entweder für ein ganzes Jahr oder für den Urlaub oder so weiter, ob sich das lohnt. Kommt immer so ein bisschen auf das Sicherheitsempfinden drauf an. Aber es gibt habe ich letzte Woche gelesen, es gibt einen ganz spannende Entwicklung hier, unabhängig davon, wie man Musk jetzt findet, aus politischer Sicht, sage ich mal. Technologisch mit Starlink, dieser Satellitenkommunikationsfirma, die er hat, ist es natürlich etwas, wo er einfach auch ein Stück weit wirklich Vorreiter ist, diese Satellitenkommunikationstechnologie für viele zugänglich zu machen. Und er hat hier in den USA, gibt es ein Pilotprojekt mit T-Mobile zusammen, dass du, wenn du keinen Empfang hast, weiterhin Nachrichten schicken kannst, solange du Satellitenempfang hast. In den iPhones hat man dann immer so einen kleinen Satelliten tatsächlich oben auch in der Kopfleiste. Wenn man eben keinen normalen Empfang hat, ist dann Satellit, mit dem du jetzt schon quasi vorher, wenn du die Leute vorher an Bord geholt hast in bestimmten Apps, deine Location teilen kannst, damit er dir weiterhin sagt, wo du bist. Du kannst aber nicht kommunizieren. Und mit Starlink haben sie jetzt eben dieses Pilotprojekt, dass du eben weiterhin SMS schicken kannst. Kannst immer noch nicht telefonieren, dazu musst du dann eben Starlink mehr kaufen und so. Aber das ist sicherlich eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren zunehmen wird, dass du zumindest in der Lage sein wirst, wenn du kein Handyempfang hast, Textnachrichten zu verschicken.
Aber das finde ich gut. Das finde ich auch wichtig, ne? Weil man macht sich ja schon Gedanken dann, wenn mal irgendwas ist, dass man dann gar nicht die Möglichkeit hat, sich aufmerksam zu machen.
Ich bin letzte Woche beim Fahren im Schnee stecken geblieben, auf einer Forest Road abgelegen. Das war jetzt ein kalkuliertes Risiko. Ich musste umdrehen, gehört eine längere Geschichte zu. Also hätte ich nicht umdrehen müssen, wäre am Ende gar nichts passiert. Aber ich musste umdrehen, weil vor mir jemand stecken geblieben war und man nicht weiterkam. Und der da vorher steckte da seit fast 24 Stunden. Hatte also übernachten müssen und so weiter. Der Schnee war wirklich tief.
Aber war zu Fuß kalt. Oder mit dem Fahrrad?
Mit dem Auto.
Ja, zum Glück.
Ja, aber trotzdem, ne? Also bei minus 15, 16, 17 Grad in den Bergen irgendwie, ohne Empfang und auch nichts, wo du in Gehdistanz, zumindest wenn du so am Nachmittag stecken bleibst und du weißt, die Nacht kommt in oder die Dunkelheit kommt in, was weiß ich, in 2-3 Stunden, da kannst du halt nirgendwo mehr hingehen, sondern musst halt bis zum nächsten Morgen warten, bis du losgehst. Und dann musst du erstmal in der Lage sein, da eine Nacht zu verbringen. Hoffentlich mit genug Benzin im Tank und so. Und wie gesagt, ich hab dann umgedreht, der hatte mittlerweile Hilfe bekommen durch jemanden, der gekommen ist und ihn rausziehen wollte und die brauchten da Platz und dann beim Umdrehen bin ich eben zu weit zurückgefahren und steckte mit den Hinterreifen dann so weit über den Berg rüber quasi, dass ich nicht mehr hochgekommen bin und musste mich dann auch ein Stück weit vorziehen lassen. Wenn dir sowas aber passiert und da ist keiner vor Ort, ne, dann steckst du eben da und bist darauf angewiesen, dass dich jemand findet oder du jemanden holst, was eben durchaus mit Risiken verbunden sein kann. Und da hat mir jemand eine Karte in die Hand gedrückt und gesagt, hier, das ist so die Colorado Mountain Rescue, die ruft man dann an irgendwie und die machen das denn. Da dachte ich mir, ja klar, wie soll ich die denn aber anrufen ohne Empfang? Ne? Und da dachte ich mir, mit der Möglichkeit, so Satelliten Kurznachrichten zu versenden, bist du da wirklich viel, viel mehr auf der sicheren Seite. Und beim Wandern in Kanada, selbes Thema. Ich bin viel alleine wandern gewesen. Da denke ich mir, wenn ich jetzt hier umknicke und mir, was weiß ich, einen Bänderriss zuziehe oder einen Fuß breche oder sowas, bist du mitunter ganz schön in den Morse gekniffen.
Ja. Kannst du halt vergessen, wenn du nicht erreichbar bist. Ne?
Genau.
Gerade auch alleine. Das ist ja auch nochmal was anderes, wenn du wenigstens zu zweit bist und dann fühlt man sich da ja schon nicht so ausgeliefert.
Richtig.
Aber alleine auf Reisen, dann ist das essentiell.
Zumal die Entscheidung ja auch zu zweit, ne? Zu überlegen, lasse ich jetzt jemanden zurück und gehe los mit der Gefahr, dass ich mich verlaufe und mir trotzdem was passiert, da hängt ja mehr dran. Also insofern finde ich grundsätzlich schon, ist eine irgendwie Erreichbarkeit ganz gut und deswegen ist es ja auch so, unabhängig davon, ob du Netzempfang hast, solange irgendein Netz da ist, kannst du ja zumindest den Notruf wählen. Ne, dann steht irgendwie SOS oben im Telefon bei mir und dann kann ich zumindest in den USA 911 anrufen und komme halt zumindest zur Notrufzentrale, die dann ja irgendwie helfen können. Wenn du jetzt aber nur stecken geblieben bist mit dem Auto, kannst du da natürlich auch anrufen, weil auch da natürlich irgendwann Gefahr für Leib und Leben besteht, muss man sagen, wenn du da bei Minusgraden irgendwo auf dem Berg feststeckst. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich einfacher, auch einfach mal Bekannten zu sagen, hier kann mal jemand vorbeikommen bitte, so, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also da gibt es bestimmt spannende Entwicklungen, die sich irgendwie abzeichnen. Aber ansonsten, wie am Anfang schon gesagt, für mich wäre so ein Urlaub ohne Internet unterwegs würde irgendwie Komforteinbußen haben, die ich gar nicht gerne in Kauf nehmen würde. Telefonieren und SMS brauche ich gar nicht zwangsläufig. Bei meinem, als ich jetzt quasi mit meinem amerikanischen Vertrag nach Deutschland gekommen bin, hatte ich, glaube ich, nur 5 GB pro Woche an Datenroaming, hatte aber unbegrenzt Telefonie und SMS. Für Amerikaner viel relevanter, also ich habe einen AT&T-Vertrag, weil die Amerikaner ganz viele SMS schreiben, immer noch, also wie bei uns in den 90ern gefühlt, und auch wirklich viel noch telefonieren, wo ich mir denke, so als Deutscher im Urlaub mit meinem deutschen Vertrag oder diesen Alternativen, über die wir jetzt gesprochen haben, würde ich halt irgendwen über WhatsApp anrufen oder FaceTime machen oder wie auch immer das heißt oder über Skype und bin fein raus und muss dann eigentlich gar keine Telefonie dazu buchen, was es dann irgendwie nochmal irgendwie teurer machen würde.
Das stimmt. Also Telefonie geht hier ja auch echt zurück. Genau. Also das braucht man ja eigentlich im Arbeitskontext teilweise noch, wobei ja auch da schon ganz, ganz viel über diese Plattform läuft, genau. Also über Zoom oder Google oder
richtig, was auch immer. Ja.
Ja. Ja, interessant zu wissen.
Ja, und das ist wirklich da. Es hat mich am Anfang sehr gewundert, dass du, also das entgegen der Annahme, dass alles technisch so viel weiter ist hier, die Leute ganz viel SMS schreiben, auch automatisiert SMS, also wie quasi E-Mails in Deutschland für irgendwelche Abos und Newsletter und so weiter und ansonsten ganz viel telefoniert wird, was mich unfassbar nervt. Irgendwie bin ich dem gefühlt entwachsen, dass ich am laufenden Meter mit irgendwelchen Leuten telefonieren möchte, die mir was verkaufen wollen oder so.
Ja, generell telefonieren ist auch gar nicht mein Ding. Ja. Also, nee, da mache ich lieber eine Sprachnachricht. Ich weiß auch nicht. Genau, dieses direkte darauf einzugehen, dann spreche ich lieber dann entweder mit den Menschen direkt oder per Sprachnachrichten.
Ja, ja. Aber ja, so ist das. Und weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas noch nicht abgedeckt haben. Also was ich noch sagen wollte, ist, wenn man sich jetzt dann eine SIM vor Ort kaufen möchte, also in den USA, in Kanada, im Geschäft, und die vorher nicht aktivieren kann, weil man eben nicht Eralo oder so sich besorgt hat und kein Roaming hat, kann man sich natürlich immer noch Offline-Maps und so runterladen, um zum Hotel zu kommen. Selbst bei Google Maps gibt es ja die Möglichkeit, sich Karten für einen bestimmten Kartenausschnitt runterzuladen, damit die dann auch offline funktionieren. Also so ist es denn schon. Ist es nicht so, dass man dann ganz aufgeschmissen wäre und auf einmal den guten Dirke Weltatlas rausholen muss, um zu gucken, wo welche Straße längs führt oder so. Das kann man natürlich auch machen. Und so bin ich halt auch über wirklich viele Urlaube ausgekommen, bis ich irgendwann gemerkt habe, es ist doch irgendwie ganz nett, zwischendurch mit Leuten zu schreiben, Musik hören zu können, YouTube zu gucken oder ich weiß nicht was. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Gerade das mit der Musik, also wenn man da längere Roadtrips macht, will man ja schon auch die Musik hören, die man.
Und auch da kann man natürlich sagen, klar, kannst du dir Sachen runterladen, auch bei Spotify oder wie auch immer die Konkurrenzangebote dann heißen mögen. Aber es ist einfach nicht dasselbe, wenn du sagst, oh, jetzt gerade fühle ich mich aber nach der Musik und die hast du nicht runtergeladen, bist du mit den Playlists, die du vorher angefertigt hast, irgendwie gefangen. Nicht, dass das jetzt einen Riesenunterschied machen würde, aber es ist doch was anderes, im Auto zu sitzen und das Handy einfach zu benutzen wie zu Hause.
Ja, aber Offline-Karten sind auf jeden Fall wichtig. Ja. So die wichtigsten kleinen Routen.
Auch in den Nationalparks, weil es kann immer sein, ne, dass man keinen Empfang hat. Ja.
So sieht's aus.
Ja. Und dasselbe gilt ja für Wandersachen, ne? Also Alltrails oder Komoot oder wie diese Apps heißen, bei der ich mir immer die Sachen vorher runterlade, obwohl ich ja nun hier wirklich Empfang habe, weil ich weiß, sobald ich irgendwo in die Berge komme, zumindest 50% Wahrscheinlichkeit habe ich denn keinen Empfang mehr. Das heißt, ich lade mir die Trails so oder so vorher runter. Selbst wenn ich das vielleicht im Auto auf dem Weg dahin noch mache, wenn ich mich spontan entschieden habe. Wollen wir es denn dabei bewenden lassen?
Ja. Damit haben wir das Netz doch abgedeckt.
Ja, aber wirklich. Und wir haben festgestellt, dass wir irgendwie viel zu sehr junge Generation sind, um nicht mehr ohne Internet auszukommen.
Essentiell
aber den Schuh kann ich mir anziehen. Das ist schon okay. Na dann, bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und bleibt erreichbar. Nein, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.